Herzlich willkommen zu unserer Gesprächsrunde aus dem Evangelium Leben. Liebe Susanne, lieber Oliver, lieber Bernhard, liebe Annemarie, ihr seid heute zum Teil von recht weit hergekommen, aber alle aus dem Westen, interessanterweise. Aber was euch eint, ist, ihr seid kirchliche Pionierinnen und Pioniere. Aus dem Evangelium Leben, so heißt jetzt unsere Gesprächsrunde, so heißt aber auch der Prozess in unserer Kirche, der Erprobungsräume auf den Weg bringen, unterstützen, gestalten möchte. Und ihr seid in diesem Prozess mit dabei, mit euren Projekten. Darüber werden wir nachher noch ein bisschen mehr hören. Was wir aber wollen in diesen nächsten Minuten ist, miteinander ins Gespräch kommen darüber, was motiviert euch, euch in diesen euren Projekten zu engagieren. Wo erlebt ihr Evangelium als Kraft Gottes? Inwiefern ist für euch das Evangelium wow? Wenn ihr mitsprechen wollt, dann tut das bitte über Slido. Ihr dürft da gerne eine Frage stellen, einen Kommentar abgeben, irgendetwas dalassen, was euch wichtig ist. Miriam wird es in unser Gespräch mit einbringen. Susanne, du bist glückliche Anfang- bis Mit-50erin, die nicht mehr jünger sein möchte, aber Jüngerin schon. Du hast 4 mehr oder weniger erwachsene Kinder, bist beruflich seit fast 10 Jahren im Projekt Big 5, Regionalstelle Jugend Großraum Salzburg, langes Wort, tätig. Und vor genau 3 Jahren hast du gemeinsam mit Oliver den Verein teilweise gegründet. Ein soziales Start-up unter dem Dach der Kirche letztendlich. Ich habe euch gebeten, dass ihr einander eine Frage stellt, um euch noch ein bisschen näher kennenzulernen. Und ich glaube, die Frage hast du für die Susanne.
Genau, liebe Susanne, ich darf die gleich mit einer Frage bombardieren. Ein Mensch, der für mich immer wichtig bleiben wird. Bitte vervollständige.
Einen darf ich
noch. Eine Person, ja.
Das ist meine Oma, die verstorben ist, schon lange, und die einen ganz tiefen, vermeintlich einfachen Glauben hatte, aber der war so tief, dass er mich tief beeindruckt hat. Und sie wird immer ein Teil von mir bleiben.
Danke.
Oliver, wir machen mit dir weiter. Du bist Exil-Hamburger und Wahl-Salzburger. Genau. Und seit 15 Jahren im Prozess der Inkulturation.
Richtig.
Du bist neu auf der Suche nach Wegen zu und mit den Menschen. Deshalb hast du teilweise auch mit Susanne gegründet. Deshalb vielleicht auch bist du Student der Transformationsstudien an der CVJM Hochschule in Kassel. Und ansonsten bist du auch noch Teilzeitjugendreferent in einer Salzburger Gemeinde. Du liebst, Susanne, Kino, Volleyball und das Meer und dazu am liebsten einen guten Kaffee oder einen Ostfriesentee. Ob wir damit hier dienen können, weiß ich nicht. Ob du ihn schon entdeckt hast, ich hoffe, es geht mit Kaffee heute auch. Die Frage kommt von Annemarie.
Ja, lieber Oliver, was war eine völlig überflüssige Anschaffung, die du so mal getätigt hast? Auch nur eine, ne?
Mein Konfirmationsanzug.
Du bist so schnell groß geworden, oder? Du bist so schnell groß geworden.
Ich habe ihn nie wieder angezogen.
Bernhard, du studierst oder hast Physik studiert, arbeitest bei einer Medizintechnikfirma in Innsbruck, die gehörlose Menschen wieder hörend macht. Du bist dort begeisterter Entwicklungsingenieur und Teamleiter in der Produktionsentwicklung. Du isst gerne und viel, was ich mit sehr viel Erstaunen zur Kenntnis genommen habe. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass du ein echter Tiroler bist.
Genau, so
und
ist es.
Wie die echten Tiroler das machen, die sind viel in den Bergen, in deinem Fall skifahrend und mountainbikend. Das gleicht das offenbar dann wieder aus. Seit deiner Jugend liegt es dir am Herzen, Jesus, Menschen für Jesus zu begeistern. Deshalb bist du auch Teil des Teams um den Durstlöscher-Gottesdienst bei euch in eurer Gemeinde in Jenbach. Du bist verheiratet und hast 2 sehr kleine Buben. Herzlich so willkommen, schön, dass du da bist. Danke. Und die Frage lautet:
Der schönste Ort, an dem du je warst?
Auch wieder nur einer, oder? Sehr beeindruckt oder beeindruckend um mich generell Wüsten. Und ich war mal mit meiner Familie in den USA, im Death Valley. Und was mir da neben der Wüste unglaublich fasziniert hat, diese Landschaft und für mich sehr schöne Landschaft, auch bunte Landschaft, war der Sternenhimmel, den ich dort gesehen habe. Und es war einfach, rundherum ist alles dunkel und die Sterne, das ist hellste Nacht, obwohl es eigentlich dunkel ist. Und das war unglaublich schön.
Last but not least, Annemarie. Du kommst auch aus Tirol, zumindest jetzt, ursprünglich eigentlich von woanders. Das hast du mir nicht verraten, woher?
Nee, Nürnberg. Ansbach heißt der Ort.
Du bist fürs Studium nach Innsbruck gekommen, für Psychologie, und dann dort offenbar hängen geblieben. Du arbeitest seit 6 Jahren als Kinder- und Jugendreferentin in Innsbruck. Dafür ausgebildet wurdest du an der Evangelistenschule Joanneum in Wuppertal. Du hast vor 4 Jahren Kirche Kunterbund kennengelernt und bist so begeistert, dass du das weitertragen möchtest und andere dafür begeistern. Deine Frage kommt von Oliver. Mikro.
Keine Frage, sondern ein Satz zum Vervollständigen. Ja. Es wird für mich immer ein Wunder bleiben, das.
Ja, Viele Dinge, die ich mich so frage, aber ich glaube tatsächlich, jetzt gerade auch in Bezug auf Familie dann so, ne, habe ich mich die letzten Tage das auch so gefragt, ein Wunder, aus was für einer heilen Familie ich komme. Also ja, tatsächlich bis vor kurzem sehr wenig Krankheiten in der Familie, Eltern, die ein Leben lang verheiratet waren miteinander, dann mehrere Geschwister und so, also ja, und auch so die größere Familie, irgendwie eine sehr heile Familie, und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, und das ist für mich ein Wunder.
Wir wissen vieles derzeit nicht. Wir wissen nicht, wie der Ukraine-Krieg enden wird. Wir wissen nicht, ob wir die Klimakrise in den Griff kriegen werden. Wir wissen nicht, oder manche von uns wissen nicht, wie sie genug Geld auftreiben fürs Heizen, fürs Einkaufen, und die Pandemie gibt es auch noch. Wir leben in herausfordernden Zeiten. Ist es da verwegen, davon zu sprechen, dass das Evangelium wow ist?
Finde ich überhaupt nicht. Also das Evangelium bleibt bestehen, oder? Egal, oder gerade deswegen in diesen turbulenten Zeiten ist es schön, auch auf das Evangelium zu schauen und zu wundern, zu staunen und Hoffnung zu bekommen. Also für mich ist das absolut wow.
Eine Auswirkung aus dem Evangelium, würde ich sagen, ist, dass Beziehungen neu gestaltet werden können und gelingen können. Und das erleben wir doch immer wieder, wenn man sich darauf einlässt, wenn man sich einander verzeiht, wenn man neue Beziehungen neu gestaltet. Und ich finde, das findet statt, auch wenn so das Leben drumherum Chaos ist.
Für mich ist die Frage, wie wir das Evangelium dann ins Spiel bringen oder zur Sprache bringen. Und packen wir das über die Not anderer Leute drüber oder bringen wir es in Dialog? Und ich glaube, es ist gut, es zur Sprache zu bringen im Moment oder es ins Leben zu bringen. Aber ich glaube, es wird nicht einfacher in der Situation. Und vielleicht merken wir auch an der einen oder anderen Stelle, wo die Antworten, die wir bisher gegeben haben oder die Fragen, die wir nicht gestellt haben, vielleicht zu leicht waren. Aber ja, es gehört unter das Volk. Ja.
Für mich persönlich auch, ja, natürlich. Es gehört zu mir. Ich bin ein Teil davon, es ist ein Teil von mir. Ich nehme aber auch wahr, dass es immer schwieriger wird, es unter das Volk zu bringen. Ich halte dennoch daran fest, in Beziehung zu treten mit Menschen in meiner Arbeit, in meinem privaten Umfeld, um es zu leben, zu thematisieren. Also es ist ein Teil von meinem Leben. Dass ich das große Ganze damit nicht ändern kann, das habe ich kapiert und zu manchen Menschen möchte ich auch gar nicht in Beziehung treten, aber es gehört besprochen.
Also schon dieses Merken, dass man vielleicht manchmal sehr vollmundig Dinge bespricht und dann müssen sie sozusagen auf den Boden kommen oder müssen sich bewähren, auch in Zeiten der Krise, in Herausforderungen. Und diese Erfahrung, dass Evangelium ganz viel mit Beziehung zu tun hat, was gerade sich in der Krise bewähren kann. Das ist ja auch ganz stark euer Thema in eurem Projekt. Ihr seid Leitende in dem Projekt teilweise einer offenen Jugendarbeit im Salzburger Süden. Inwiefern macht für euch beide der Glaube für eure Arbeit einen Unterschied?
Ja, jetzt zu sagen, dass Jesus ein großes Vorbild ist, ist ein großer Satz, aber tatsächlich ist es so. Ich glaube, dass mein Glaube in diesem Projekt mein Waymaker ist. Ich mag dieses Lied so gerne. Ich glaube, dass mein Glaube der Weg ist, warum ich es tue. Es lebt aus sich selber, es ist nicht von mir gemacht, auch nicht von Oliver, auch nicht von unserem Team. Wir glauben tatsächlich, dass es unser Weg ist und den gehen wir seit 3 Jahren.
Mich fasziniert an Jesus, dass er auf die Menschen zugegangen ist und nicht unbedingt gewartet hat, bis die zu ihm gekommen sind, manchmal aber auch tatsächlich überredet werden musste, mit manchen Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich hätte mir manche Leute nicht ausgesucht, mit denen wir da jetzt arbeiten. Das kann sehr kuschelig sein in unseren Gemeinden. Da ist eh alles vertraut und da sitzen eh die netten Leute, die wir auch so mögen, manchmal. Und wenn man da rausgeht, was heißt da rausgehen? Also wenn man sich da bewegt, wo man sich sonst auch bewegt und das dann aber als Ort der Verkündigung oder der Arbeit ansieht, dann sind auf einmal da ganz andere Leute. Ich versuche an Jesus zu lernen, Wertschätzung zu leben. Das reicht, glaube ich, für den Rest meines Lebens und mehr will ich gar nicht machen. Und in dieser Wertschätzung dann das, was wir heute Morgen gehört haben, dieses Liebe ohne Wenn und Aber. Also ich muss nicht erst irgendwas machen, ich muss nicht erst irgendwie sein, ich muss nicht irgendeinen Teil von mir abschneiden, sondern die Kids, mit denen wir da arbeiten können, die sind geliebt, Punkt. Das versuche ich zu entdecken, wahrzunehmen und ihnen das auch zu spiegeln. Und das ist tatsächlich so, wie wir es heute Morgen auch gehört haben. Wir glauben zu beobachten, dass manche das noch nie gehört haben. Also jetzt sage ich denen nicht, hallo, schön, dass du da bist, ich habe dich auch lieb. Dann hätte ich gleich Jugendschutz und Eltern da auf dem Tisch. Aber eine positive Ansprache, ein schön, dass du da bist, hören nicht alle Leute täglich vom Frühstück an. Und das ist das, was wir versuchen umzusetzen.
Vielleicht nur zur Klarstellung, weil es möglicherweise nicht allen hier klar ist. Was bedeutet offene Jugendarbeit? Kurz.
Offene Jugendarbeit im Gegensatz zur verbandlichen Arbeit ist vollkommen ohne Voraussetzungen. Also ich kann als Jugendlicher dahin gehen, muss weder meinen Namen sagen, noch ein Parteibuch, noch ein Religionsbekenntnis. Kann auch wieder gehen, wann ich will. Also es gibt nicht einen Freitagnachmittag 17 bis 19 Uhr und erst wird gesessen und Bibel gelesen und hinterher in die Pizzeria gegangen, sondern das findet alles vor Ort oder auch nicht statt. Und es richtet sich in erster Linie nach den Bedürfnissen der Leute, die kommen. Also wir haben kein fixes Programm, was wir vorlegen, sondern wir sind da und schauen erstmal, was die so mitbringen. Das können Hausaufgaben sein, Begeisterung, Liebeskummer, Langeweile, Hunger und dann gucken wir, was wir damit machen. Und manchmal haben wir uns das vorher überlegt und vielleicht auch was in der Hinterhand, aber eher selten.
Wollt ihr was fragen?
Ja, sehr gerne. Bei euch schaut voll spannend aus. Ihr habt gesehen, also es ist ja sehr multikulturell und da wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, gleich mit der Bibel daherkommen. Und wie geht es euch damit, auch den teilnehmenden Jugendlichen mit denen ins Gespräch zu kommen, über den Glauben zu reden?
Es passiert und es liegt tatsächlich nicht in unserer Hand. Wir forcieren das nicht. Wir versuchen es zu leben und die Gespräche passieren. Es passiert tatsächlich. Das sind dann die berühmten Thekengespräche, wenn sie da sitzen und sehen, irgendjemand von uns macht gerade was in der Küche und wir spüren, ah, da könnte was sein, da könnte was kommen. Und die Gespräche finden statt, auch über unseren Glauben. Also wir werden auch gefragt, warum macht ihr das? Und dann antworten wir entsprechend, warum wir es machen. Weil wir denken, dass es gut ist, sich an Gott und Jesus zu orientieren und wertvolle Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen. Also so sage ich das den Jugendlichen nicht, aber so in der Art. Sie erzählen von ihrem Glauben, wir erzählen von unserem Glauben. Letzte Woche ist es passiert, dass vorwiegend muslimisch-orthodoxe Kinder mit unserer freiwilligen Kraft auf einmal in die katholische Kirche gegangen sind, die gegenüber ist, und ins Gespräch gekommen sind. Das, was uns 2 Jahre nicht gelungen ist, wir haben auch nicht darauf hingearbeitet, aber ich wollte nur sagen, es passiert und das sind Geschenke und Hoffnungsmomente und Momente, wo ich mir denke, puh, wie schön ist das eigentlich.
Warum macht ihr das? Was war der Anlass dazu, dass ihr das macht?
Klammer vorweg, das ist jetzt kein Kirchenbashing, Klammer zu. Wir haben lebenslange evangelische Sozialisation hinter uns, gelernt in Deutschland, gelernt in Österreich. In Österreich, habe ich mir sagen lassen, ist die durchaus Diaspora orientiert. Das heißt, Mama und Papa bringen Kind, Jugendlichen ins Gemeindehaus, man trifft sich für eine Stunde, dann holt Mama und Papa Kind, Jugendlichen wieder ab. So ist das zumindest, wenn man im Stubai wohnt, wo ich mal gewohnt habe. Ich war dann Papa übrigens. Das heißt, man macht was mit den eigenen Leuten. Das ist in der Regel ein großes Gruppenfeeling. Es ist nicht mehr die Frage, bin ich evangelisch, das den Leuten wurscht, aber da sie evangelisch sind, kommen sie in Konfi-Unterricht und dann, wenn es gut geht, wird der Glauben ein Thema. Wenn es auch gut geht, ist die Gemeinschaft ein Thema. Deswegen treffen sich die Leute. Und wir haben das, ich glaube, wir machen das immer noch mit Begeisterung, aber es ist eben sehr bezogen auf Evangelische. Und oft sind die Leute, die bleiben, die gut gebildeten und die eh auf der Butterseite und die oft auch sozial sehr schwingungsfähig sind. Und die nicht so ganz schwingungsfähigen und die nicht so ganz evangelischen, die haben wir weder erreicht noch jemals halten können, weil die finden es nämlich scheiße, was wir machen, oder finden es langweilig oder kommen nicht dazwischen oder wir finden sie anstrengend oder hatten sie nie auf dem Schirm. Und deswegen, unser Gedanke war, das an einem Ort zu machen, in einem Gemeinwesen, unabhängig von Taxi, Mama oder Papa und der Frage, was bist du für ein Bekenntnis von vornherein, sondern in einem Sozialraum zu gucken, was können wir da für die Leute tun. Da haben wir uns ein paar Sozialräume angeguckt im Salzburger Bereich und dann ist es der Süden geworden, weil da schon mehrere Leute gesagt hatten, da bräuchte es mal ein Jugendhaus. Jetzt sind wir noch kein Jugendhaus, wir sind ein Jugendraum. Vielleicht wird es größer.
Welches Hoffnungsbild treibt euch an, wenn ihr diese Kinder und Jugendlichen vor euch habt? Was wünscht ihr euch für die?
Mir geht es tatsächlich so, wie ich es eben gesagt habe, dass so diese kleinen Momente oft, die machen mir Hoffnung, dass es zwischen uns Menschen gut werden kann. Das treibt mich an. Das ist mein Hoffnungsbild. Ja.
Wenn Leute sagen, das ist schön, hier ist ein Ort, so kann ich sein, so wie ich bin, dann finde ich das sowohl, wenn das bei der evangelischen Jugend passiert, und da passiert das, als auch wenn das bei uns jetzt in diesem Jugendtreff passiert, etwas, was ich sehr wertvoll finde, dass Menschen merken, ich kann eben sein, wie ich bin, ich muss nicht erst ohne Wenn und Aber, ne, dieses andere, und dann zu merken, wir sind Beziehungswesen und wir können eröffnen, dass Beziehung nicht nur zwischen uns an der Theke stattfindet, sondern vielleicht noch in einer anderen Dimension zu Gott. Das treibt mich an, wenn Leute sich entwickeln über die Jahre, mit denen wir zu tun haben, wenn Menschen sich öffnen, wenn sie sagen, es hat sich etwas verändert bei mir.
Ich weiß nicht, ob das ausreicht, aber das ist. Ich hätte eine Frage dazu. Wie funktionieren da die unterschiedlichen Altersgruppen miteinander? Das heißt, in diesem Jugendhaus oder in dem Café International, wo ihr seid, wenn dann Kinder kommen oder Erwachsene, Jugendliche, die haben sicher verschiedene Bedürfnisse. Kann sich dann jeder um...
Also unter der Woche nachmittags sind in erster Linie Kids da, so 9 bis 13. Wir würden Jungschar sagen, ne, in unserem Kontext. Das hat sich über die letzten 2 Jahre bis vor den Sommerferien so gesteigert. Die wurden älter, es kamen ältere Geschwister mit, das war so bis 16 Jahre. Die kommen tatsächlich in einem Raum miteinander klar, weil sie an verschiedenen Ecken sind. Die einen hängen an der Theke, die anderen sitzen auf dem Sofa, die dritten machen Hausübungen oder so. Wir erreichen dann noch, oder wir sind in Kontakt mit jungen Erwachsenen aus einem Flüchtlingsheim überwiegend oder ehemalige Bewohnerinnen eines Flüchtlingsheims. Die haben ein eigenes Angebot, Café International, das ist donnerstags abends und da sind die für sich. Die kommen auch manchmal nachmittags und fragen, ich habe eine Deutschprüfung, kannst du mir helfen? Wenn nicht der Laden voll ist mit Kids, was selten vorkommt, dann können wir ihnen helfen und sonst sagen wir, komm Donnerstag wieder. Also es sind unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Bedürfnissen, wir haben verschiedene Formate, aber sie halten es oft auch miteinander aus.
Wer übrigens da noch detaillierter fragen möchte, dann gibt es nach dem Mittagessen in der Mittagspause die Gelegenheit, alle 3, 4 Personen, 3 Projekte, ihr werdet noch da sein, seid offen für Fragen und Gespräche, ihr könnt dann auf die 4 zugehen und noch näher nachfragen und alles erfahren, was euch noch wichtig ist. Ja, im Foyer. Annemarie, Kirche Kunterbunt, eine Kirche, in der die Pippi Langstrumpf gerne gehen würde. Du bist Ansprechpartnerin dafür in Österreich und ihr seid in der Christuskirche in Innsbruck dabei, das aufzubauen und habt es auch schon gemacht?
Also wir haben es gemacht, vor ungefähr 3 Jahren hatten wir ein paar Monate, in denen wir es gemacht haben und dann, wie das manchmal so ist, startet man was und die Situation verändert sich. Unsere Mitarbeiterinnen, die wir so dabei hatten, sind nach dem Studium zurück nach Deutschland oder haben irgendwo anders einen Job gefunden und dann haben wir wieder aufgehört tatsächlich. Ja.
Möchtet ihr was fragen?
Bei dem, was du da machst oder gemacht hast, du machst ja auch den klassischen Kindergottesdienst oder hast den klassischen Kindergottesdienst gemacht. Was ist für dich das andere, jetzt mal abgesehen von dem, dass da die anderen Menschen mit angesprochen werden, die jetzt nicht im Alter der Kinder sind? Was fasziniert dich daran?
Das ist so viel tatsächlich, was mich daran fasziniert. Ich könnte jetzt halt eine halbe Stunde Vortrag halten. Aber ich finde, eine Sache ist eben dieses, dass Eltern mit Kindern oder wer auch immer die Bezugspersonen von den Kindern sind, also Großeltern, die Nachbarin, wer auch immer die Bezugspersonen für die Kinder sind, etwas mit den Kindern gemeinsam erleben. Und das ist so selten. Also Familien sind so gestresst, die müssen den Schulalltag schaffen. Sie müssen es schaffen, irgendwie ein Sportprogramm einzubauen. Sie müssen musikalisch was schaffen. Dann muss man die ganzen Freizeitaktivitäten noch hinbekommen in Tirol, ne? Skifahren am Wochenende, dann wichtig, oder entsprechend genug wandern gehen. Das muss alles irgendwie geschafft werden. Und wo ist aber dann wirklich mal die Zeit, wo man was gemeinsam schafft? Oder was heißt schaffen? Ne? Das ist schon wieder dieses, aber gemeinsam was erlebt, gemeinsam was tun kann. Weil jetzt hat das dann die Eltern, die unter Umständen beide Vollzeit arbeiten und dann das Kinderprogramm auf die Beine stellen, den Haushalt schmeißen, dafür sorgen, dass genug auf dem Tisch zum Essen steht, dass die dann noch die Zeit haben, sich mit den Kindern hinzusetzen, mal eine biblische Geschichte sich in Ruhe anzuschauen, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist sehr schwierig für die Familien und da ist diese Plattform, dieser Raum, diese Zeit, dass das möglich ist.
Vielleicht gleich noch die Anschlussfrage, was motiviert dich daran, in diese Kinder auch zu investieren?
Ja genau, also wie gesagt, ich mache das ja aktuell nicht, sondern ich versuche das bekannter zu machen und mich motiviert tatsächlich eigentlich die Möglichkeit, dass daraus Gemeinde entstehen kann, nochmal ganz neu. In unseren Gemeinden haben Familien ihren Platz, auf jeden Fall, aber sie tauchen wenig auf. Sie sind, und das Bedürfnis ist ja da bei den Eltern. Die jungen Eltern bringen ihre Kinder in die Kirche und sagen, wir wollen unser Kind taufen lassen, wir haben da ein Anliegen, das ist uns total wichtig. Aber was es dann wirklich heißt, wie man diesen Glauben dann leben kann, da ist bei vielen Familien keine Ahnung. Ja, sie wissen es einfach nicht. Und wenn die da eine Möglichkeit haben, eine Plattform haben, die in ihre Lebenswelt passt, dann kann daraus Gemeinde entstehen, auf eine neue Weise, in die bestehenden Gemeinden hinein oder neben den bestehenden Gemeinden. Und und das ist meine Hoffnung, dass da lebendige Gemeinde ist, die diese Zielgruppe vor Augen hat. Also es heißt ja gar nicht die eine Gemeinde oder die andere, sondern einfach jeden Menschen zu sehen und jedem Menschen in unseren Gemeinden Raum und Platz zu geben.
Ist es dann anstelle oder zusätzlich zum normalen Kindergottesdienst?
Das ist also nochmal auszuholen, das ist ein Programm, das in England erfunden wurde. Da ist es schon länger her, in den letzten Jahren schwappt es so über die ganze Welt. Und es ist dann kulturell unterschiedlich, wie man es macht. Also in England ursprünglich war es so, die hatten dann halt in der typischen Gemeinde noch 5 alte Senioren sitzen und wussten, okay, sobald die sterben, ist es hier vorbei. Niemand wird mal in unser Gotteshaus kommen und das ist schade. Und die haben das dann ganz radikal gesagt und gemacht, wir machen jetzt Kirche kunterbunt statt unserem bisherigen Gemeindeleben, das es de facto nicht mehr wirklich gab. Und ich weiß auch in Österreich von einer Gemeinde, die machen einmal im Monat statt dem klassischen Gottesdienst eine Kirche kunterbunt. Und dann kommt immer der Einwand, ja, aber was ist mit den Leuten, die jetzt keine Familie haben? Ja, aber was ist beim klassischen Sonntagmorgensgottesdienst mit den Familien? Wo finden die ihren Raum? Und dann zu sagen, ein Sonntag ist frei. Der klassischere Termin für Familien wäre eher so Freitag oder Samstag, ganz unterschiedlich. Aber welche Familie geht gerne sonntagmorgens in den Gottesdienst? Das ist so der Tag, wo die Eltern mal ausschlafen können. Das ist der Tag, wo die Kinder vielleicht mal irgendwie Ruhe, Spielzeit haben. Daher ist irgendwie so Samstag irgendwie ein optimaler Tag. Wir in Innsbruck hatten das Freitag, weil samstags in Tirol ist ja schwer anzubieten, wenn man in die Natur rausgeht. Mhm. Und deswegen, also das ist das Wichtige, man muss es immer kulturell anpassen, wie es dann vor Ort passt.
Ja, vielen Dank für alles, was du da uns, also nochmal, wer über Kirche Kunterbunt mehr wissen will, der kann dich in der Pause dann fragen. Aber nochmal so rausgezoomt, was begeistert dich als Annemarie so sehr am Evangelium, dass du sagst, da engagiere ich mich?
Ja, ich glaube, das habe ich vorher schon gesagt, ne? So diese, die Frage nach den Beziehungen und eben dann auch die Familien, also dieses Miteinander. Also viele meiner Freundschaften habe ich über den Glauben gefunden. Mhm. Warum ich persönlich gerne in den Gottesdienst gehe, weil ich Menschen treffe, weil ich mich mit denen austauschen kann, weil wir eine gemeinsame Basis haben, auf der wir uns verstehen können, wo manche Dinge nicht geklärt werden müssen erst, wo ich nicht erst abtasten muss, was glaubst du, was glaube ich oder wie siehst du die Welt, wo ich mit Menschen reden kann, mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten und da angenommen werde und da ankommen kann und nicht groß Fragen stellen kann. Also es geht für mich um Heimat. Mhm. Und die Heimat ist begründet durch mein Glauben an Gott. Also bei Gott habe ich meine Heimat, aber eben auch in der Gemeinde, in Freundschaften. Und eben das ist eine Tiefe, die ich sonst nicht finde. Mhm. Ja.
Bernhards Projekt heißt Durstlöscher. Und meine Frage zuerst, bevor wir in das Projekt hineinschauen, ist, was würdet ihr sagen nach eurer, nach eurer Erfahrung, nach eurem Gefühl, nach eurer Einschätzung, wonach haben Menschen heute Durst? Du musst als letztes antworten.
Habe ich gehofft.
Wonach haben eure Jugendlichen Durst?
Also ich sag mal, nicht für die Jugendlichen, aber ich würde sagen, Menschen haben oder denken, sie haben Durst nach Erfolg und nach dem, was sie leisten können, also nach diesem Ziel. Das ist für viele Menschen so die Antwort, das wollen sie erreichen.
Und wo ist dann da das Evangelium eine Antwort?
Na, indem wir sagen, ihr müsst nicht erst irgendwas leisten, sondern ihr seid schon so angenommen mit dem, was ihr jetzt könnt. Und vor allem auch ganz tief drinnen, auch das Scheitern hat einen wichtigen Ort, weil das ist ja leider die Erfahrung von vielen, dass sie dann mit dem, wenn man irgendwie was schafft, dann ist man angenommen, dann bekommt man Lob. Aber was ist, wenn man was nicht schafft? Was ist, wenn man die Ziele nicht erreicht? Mhm. Genau, und da zu sagen, hey, es ist egal.
Diese Erfahrung wird thematisiert und da gibt es Gibt es eine Antwort?
Genau, also ich hoffe, dass wir das in unseren Gemeinden und in unserem Leben ausstrahlen und thematisieren. Ja.
Ich nehme wahr bei den Kindern und Jugendlichen, die zu uns kommen, dass die tatsächlich Durst haben nach Wertschätzung, nach Gesehenwerden, nach Zeit und Raum, nach Ohren, die ihnen zuhören oder einfach die sie aushalten. Also wir haben, es kommen oft Kids und Jugendliche rein, die könntest du sofort mit der nächsten Fähre auf den Mond schießen, weil sie so dann für uns daneben sind, ja. Aber sind sie ja eben nicht. Sie sind einfach so. Und dass die merken, sie können da hinkommen und es kracht auch ordentlich. Und wir haben auch schon welche rausgeschickt. Also wir schicken wirklich auch welche raus und sagen, Hausverbot für eine Woche. Kommt vor. Die kommen aber wieder. Das ist cool. Das heißt, die haben tatsächlich Durst und sie haben auch oft ganz real Hunger und Durst, weil die vielleicht seit dem Frühstück nichts gehabt haben.
Ich glaube, dass ganz viele Menschen bei uns in der Gesellschaft, unabhängig von den Projekten, Durst nach Teilhabe haben. Ich glaube, dass wir so auseinanderfallen in der Gesellschaft und uns so polarisieren, hängt auch damit zusammen, dass wir uns von anderen abgrenzen, um irgendwo zuzugehören. Und das sehe ich zum Beispiel bei den Geflüchteten ganz stark. Die würden gerne Teil unserer Gesellschaft sein und haben das Gefühl, sie dürfen aber nicht teilhaben, aufgrund der Gesetze oder wie auch immer. Oder manche Leute würden gerne in den Gottesdienst und Teil der Gemeinschaft sein, so wie du das so schön beschrieben hast, Heimat finden, aber Orgel oder Hochkultur oder Liturgie oder haben sie kein Verhältnis zu. Und dieses wo dazugehören, aber nicht nur als Kuschelgemeinschaft, sondern um dort wirksam sein zu können. Sich selbst wirksam da erleben, aufgehoben erleben, das glaube ich, geht durch alle Altersgruppen.
Ja, ich kann schon mit den Antworten, die gegeben worden sind, kann ich mich anschließen. Ist ja auch, Leute haben Durst nach Antworten, sie wollen Antworten bekommen, sie wollen Heimat finden, sie wollen auch Gemeinschaft erleben, sie wollen ja auch Sinn in ihrem Leben entdecken. Und der Durstlöscher selber, dieses Projekt, ist auch daraus entstanden, weil wir in dieser Gemeinschaft, wie wir das machen in dem Team, Durst haben nach mehr. Wir wollen diesen Durst stillen bei dem Durstlöscher. Und daraus haben wir uns eben das überlegt.
Ja, spannende Beobachtung, dass ihr nicht etwas für die anderen anbietet, sondern eigentlich merkt ihr, wir wollen das ja selber.
Es tut uns selber auch
das
gut.
Das brauchen aber wir.
Ja. Wir wollen andere mitnehmen.
Wie schafft ihr das mit so unterschiedlichen Altersgruppen, ein gemeinsames Format für einen Gottesdienst für so unterschiedliche Durste zu entwickeln?
Ja, gute Frage. Es ist gar nicht das Problem, dass man da die verschiedenen Altersgruppen oder Hintergründe unter einen Hut bringen können. Man tatsächlich, wir haben einen Mini-Durstlöscher für die ganz Kleinen, wo man dann einfach auch ja, sozusagen einen Kindergottesdienst haben, ja. Aber das Team selber, wie wir da sind, ist wirklich von jung bis alt. Also wir haben die Altersspanne von 20 bis knapp 80 im Team. Und jeder bringt da das ein, was er gut kann, was er am besten kann und wo einfach sein Herz auch dafür brennt. Und was uns eben schlussendlich verbindet, ist eben der Glaube an Jesus Christus. Und insofern, das verbindet, das bringt unter einen Hut und kann eben auch verschiedene Gruppen auch ansprechen.
Wer kommt dann zu euch? Also wer besucht den Gottesdienst?
Auch eine gute Frage, nicht ganz leicht zu beantworten, weil viel eben im Lockdown war und nachher online stattgefunden hat. Grundsätzlich, wo es in Präsenz stattgefunden hat, und wir haben jetzt alles gerade wieder gestartet, natürlich Leute aus der Gemeinde, die vielleicht in einer moderneren Sprache angesprochen werden wollen. Also wir versuchen ganz bewusst Kirchenjargon jetzt nicht zu verwenden, sondern wirklich auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Und nicht in irgendwelcher kryptischen Sprache zu sprechen. Und stell nochmal die Frage.
Wer kommt?
Wer kommt? Guter Punkt. Leute aus der Gemeinde, die eben dieses Bedürfnis haben, aber auch von außen Leute, die neu dazugekommen sind, die vielleicht eben auch durch soziale Medien angesprochen werden können. Natürlich kann man nicht alle ansprechen. Es wird aus dem Kreis kommen, wo auch wir im Team mit den Leuten ins Gespräch kommen und sagen, hey, komm doch mal. Das heißt, ja, schwer abzugrenzen, wo das anfängt und aufhört. Ja.
Und was ist eure Vision als Durstlöscher-Team?
Also wir wollen ganz klar auf Jesus Christus hinweisen, wir wollen ein Zeugnis geben, wir wollen den Leuten zu dem bringen, der wirklich den Durst löschen kann, nicht nur für kurz, sondern für immer. Wir wollen Leute dazu ermutigen, ganz praktisch wieder die Sachen, die in der Bibel stehen, anzuwenden, zu sehen, dass das Alltagsrelevanz hat. Und ja, dazu wollen wir einfach mit den vier Punkten, die wir jetzt auch im Video gehört haben, einfach die Leute dazu bewegen, motivieren, einladen, einfach Rede und Antwort auch stehen.
Und was ist genau deine Funktion in dem Team?
Meine Funktion ist ein bisschen der Initiator, zusammen auch mit meiner Frau. Insofern, ich bin da, wo es gerade notwendig okay. ist. Aber sei es Technik, Musik, in der Verkündigung von einer Botschaft. Ja.
Was hat der Glauben für eine Alltagsrelevanz?
Ja, also der Glaube für mich, wenn ich den nicht hätte, kann ich auch heimgehen. Also ich brauche den Glauben Tag für Tag. Also wie ich mit Menschen umgehe, wie auf andere reagiere, begegne ihnen mit Barmherzigkeit, mit Liebe oder begegne ihnen mit Hass. Das ist eine Entscheidung, was ich jeden Tag treffen kann. Und im Glauben ist die Antwort ganz klar, wie ich reagiere, zum Beispiel. Aber natürlich auch in meinem persönlichen Glaubensleben. Wo kann ich Hoffnung schöpfen? Wo kann ich meinen Akku vollladen? Das ist überall. Und gerade auch, wie du anmoderiert hast, in diesen Zeiten, es ist nicht so einfach, Antworten zu finden in den Medien. Es ist in diesem einen Buch, was wir heute auch schon gut gehört haben, da findet man die Antworten. Da findet man irgendwo auch die Befriedigung.
Klaus Douglas hat einmal vor kurzem sehr provokant gefragt, was wollen wir eigentlich, in den Himmel kommen oder die Welt verändern? Man könnte auch fragen, Glauben wecken oder die Welt zu einem besseren Ort machen. Was würdet ihr sagen?
Zitat heute Morgen, schon wieder eine falsche Alternative. Zitat Ende. Ich glaube, dass Gottes Ziel mit der Erde nie war, die Erde zum Glauben zu bringen, sondern also Schöpfung ins Leben zu bringen, Leben zu ermöglichen. Und dazu gehört dann die Beziehung zu dem Schöpfer. Und solange es diese Erde gibt, glaube ich, haben wir den Auftrag, sie zu gestalten, positiv zu gestalten und mit dem Schöpfer zusammen zu einem gerechteren, schöneren, liebenswerteren Ort zu machen. Oder zumindest mal das Krasse einzugrenzen, da wo es geht. Das gehört für mich zusammen. Also Shalom oder Reich Gottes ist nie das eine oder das andere. Deswegen würde ich beides zusammenpacken.
Ja, also ich verstehe dieses Zitat einfach nicht, ohne irgendwie einen Zusammenhang. Also du musst das ja irgendwie gesagt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ist. Ne? Ist halt dieses Provokante, aber sich nicht provozieren zu lassen, ist, glaube ich, was Wichtiges, was wir in dieser heutigen Zeit brauchen. Und deswegen sage ich, ich verweigere mich, mich zu entscheiden zu müssen, weil es beides zusammengehört, beziehungsweise jetzt, wenn ich rein auf dieses Zitat eingehe, sage ich, es ist nicht mein Ziel, in den Himmel zu kommen, sondern es ist mein Ziel, mit Gott in Beziehung zu treten, mit ihm im Austausch zu sein, was es dann für eine Konsequenz hat. darum geht es mir nicht, darum kann ich mich, also was heißt, darum kann ich mich nicht kümmern jetzt, ne? Aber darauf habe ich ja keinen Einfluss. Und deswegen versuche ich jetzt mit Gott mein Leben zu leben und dann schauen wir mal, was passiert.
Möchtet ihr noch, oder? Also ich bin jetzt mal so dreist zu sagen, ich bezeichne mich als Christin und würde damit sagen, das Ticket in den Himmel ist mir einigermaßen safe. Was mich dann dort erwartet, eine Ecke, wo wir uns alle wiedersehen und uns über heute austauschen. Super, damit kann ich jetzt für einen Moment gut leben und würde sagen, jetzt mal ein bisschen Arbeit hier auf Erden. Das finde ich für einen Moment ganz gut.
Ich habe gerade ein Lied im Kopf von Samuel Haust, das heißt, lebe dein Leben in Perspektive Ewigkeit, denn der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Und ich glaube, das ist die Verbindung von beiden Punkten. Ich möchte in Perspektive Ewigkeit leben. Ich weiß, wohin ich gehen werde, aber der Herr tut heute noch Wunder und ich möchte diese erleben. Ich möchte sehen, wie die Welt zu einem besseren Ort wird und ich glaube, dass Gott noch Großes vorhat, gerade jetzt.
Ihr könnt mit euch jetzt hier noch ewig weitersprechen, aber mit Blick auf die Uhr eine Schlussrunde. Wenn ihr Gott vor Augen habt, ja, vielleicht reicht ein Satz als Antwort oder auch nur ein Wort. Gott vor Augen, was zaubert dir ein Strahlen aufs Gesicht?
Dass er wirkt.
Wenn ich Gott anschaue, schaut er mich an und er schaut mich an voller Liebe. Er sagt, hey Bernie, du bist mein geliebtes Kind.
Hoffnung ist etwas, was mich sehr anspricht. Und das habe ich aus dem Glauben anders als von irgendwo anders her, weil die Zusage da ist, du bist geliebt und das kommt noch mehr, als du dir vorstellen kannst.
Wenn ich Gott anweine, weil mir die Worte zum Beten fehlen und ich danach lächle, dann ist gut.
John Ortberg hat einmal geschrieben, es geht um das Wunder, dass es einen Gott gibt, der so gut ist, wie Jesus ihn beschrieben hat. Aus irgendeinem Grund vergessen wir das und unser Blick wird abgelenkt. Doch hin und wieder klärt sich dieser Blick und die Nebel sind wie weggeblasen. Danke euch, dass ihr heute dazu beigetragen habt, dass ein bisschen vom Nebel sich gelichtet hat. Und ich wünsche uns allen, ich wünsche euch, dass wir immer wieder unseren Blick frei bekommen dafür, wer Gott ist, was er tut in dieser Welt und dass es einfach nur großartig ist, dass wir da mit dabei sein dürfen. Diesem Gott wollen wir jetzt miteinander ein Loblied singen, bevor es zum Stichwort gut und viel hoffentlich Mittagessen geht. Vielen herzlichen Dank euch für euer Dasein und vielen Dank an Sie.